Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute reden wir über das Thema Kopf und Körper im Einklang, respektive das in Einklang zu bringen. Und es ist ein Thema, das mich persönlich natürlich beschäftigt. Wer zulässt, weiss, ich habe eigentlich als Hauptbusiness ein Sportcenter mit einem sehr gesundheitsorientierten Fitnessclub. Und leider sehe ich immer wieder bei ganz, ganz vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie eben ihren Körper, gerade in der Startphase, aber häufig auch viel, viel zu lang, stark vernachlässigen. Und das sollte man nicht. Und darum rede ich heute mit dem Timon Baumgartner. Er ist nämlich Personal Trainer und Autor vom Buch, das eben heisst «Kopf und Körper im Einklang». Wir reden über seine persönliche Geschichte. Ich sage jetzt vom angestellten Fitnesstrainer während dem Studium zum gut ausgebuchten Personal Trainer, der heute schon Termine macht für im Februar nächstes Jahr, also bald ein Jahr Vorlauf hat. Und Autor, ich freue mich extrem. Schön, bist du da. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Hi Timon.
Ja, danke vielmals für die Einladung, Nico. Danke. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Danke.
Ich freue mich auch mega und ich muss jetzt probieren, das gut so in Einklang zu bringen, dass wir irgendwie einerseits über die Sachen können reden, die eben vielleicht Sinn machen, wie bringt man den Kopf und Körper in Einklang und gleichzeitig über deine persönliche Geschichte. Und ich möchte mit der persönlichen Geschichte anfangen. Erzähl mal schnell, was machst du heute genau und wie bist du denn gekommen?
Ja, also heute bin ich wirklich als Personal Trainer, Gesundheitscoach und Ernährungsdiagnostiker tätig. Das ist so ein bisschen das eine Standbein. Und auf der anderen Seite, wie du schon ein bisschen angesprochen hast, bin ich inzwischen Autor und darf wirklich auch als Speaker auftreten, sei das bei Firmen, Vereinen etc. Das ist so ein bisschen die Tätigkeit heute, die relativ breit ist, würde ich sagen, wo ich doch ganz viel Unterschiedliches machen darf. Und ja, ist ein langer Weg, wo hinter mir liegt. Ein sehr spannender Weg. Ich habe schon immer gerne Sport gemacht, schon immer gerne irgendwie mich selber bewegt. Und ja, dann habe ich dann schon relativ früh auch schon angefangen im Fitnesscenter einfach schaffen als Instruktor. Und dort ist es nachher so gewesen, so die initiale Bewegung ist eigentlich gewesen, dass ein Mensch auf mich zugekommen ist und gefragt hat für einen Trainingsplan, ich den gemacht habe, aber gar nicht erwartet habe und nachher quasi Geld dafür bekommen habe und dann wie gemerkt habe, hey, da kann man mit der Leidenschaft wirklich auch ein Business machen. Und ja, dann kann ich auch Ausbildungen machen, Personal Trainer Ausbildung etc. Nach der Kante dann an die Universität Basel gegangen, zuerst Sportwissenschaft im Bachelor studiert und nachher noch den Master gemacht in Prävention und Gesundheitsförderung. Und wirklich so ein bisschen die Leidenschaft gehabt für das 1:1 und habe immer so überlegt, wo stehe ich bei der Kundschaft an, wo gibt es Sachen noch zum Lehren, was interessiert mich selber und habe nachher dort einfach Ausbildungen gemacht, Ernährungsdiagnostik, Ausbildung etc. Und genau, habe nachher direkt nach dem Studium die eigene GmbH gegründet, eigene Räumlichkeiten bezogen und ja, darf heute wirklich leidenschaftlich Menschen den Weg zu einem gesünderen und erfüllten Leben aufzeigen und sie nachher auf dem begleiten. Und wie gesagt, einerseits im Setting 1:1, aber inzwischen wirklich auch über Referate, über Vorträge etc. Genau.
Also du hast angefangen, zuerst im Fitness mal zu arbeiten und hast dann parallel, eben du hast irgendwann einmal einen ersten Trainingsplan verkauft, den ersten Umsatz gemacht quasi, nicht einmal erwartet, sondern einfach aus dem Nichts. Und aus dem heraus ist dann vieles entstanden, hast du während dem Studium parallel, ich sage jetzt zu deinem Job, auch immer noch angefangen, eben so mal Personal Trainings zu verkaufen und dort etwas abzurechnen, dass du dann das Kapital gehabt hast, um direkt nachher zu sagen, und jetzt mache ich mich selbstständig. Oder hast du einfach dann gesagt, jetzt ist der Moment, jetzt muss ich, jetzt will ich und jetzt gehe ich all in. Was war so die Phase vom Selbstständigen bis, vom Angestellten, bis du nachher gesagt hast, und jetzt mache ich mein Ding und nur noch mein Ding?
Es war eigentlich sehr ein organischer Prozess gewesen, würde ich sagen. Es war wirklich so gewesen, dass ich nachher mit den ersten Kunden angefangen habe, eins zu eins, und gemerkt habe, dass ich dort dann auch die Leidenschaft habe. Genau. Und dann habe ich halt wirklich alles, was ich quasi verdient habe, habe ich reinvestiert, direkt in Ausbildungen. Und gleichzeitig hat es sich nachher umgesprochen. Also ich habe dort auch nicht irgendwie aktiv Werbung machen oder so, sondern es war ein langsamer Prozess gewesen, aber es hat sich so wie entwickelt, dass nachher ein Kunde nach dem anderen zusätzlich gekommen ist, dass ich immer mehr Kunden habe dürfen betreuen. Ich habe es nachher dort während dem Studium versucht, sich unter einen Hut zu bringen. Das war auch nicht ganz einfach gewesen, aber dass man halt nachher wirklich studiert hat auf der einen Seite und nebendran noch Kunden betreut hat. Und dann ist eigentlich der Schritt nachher wirklich nicht mehr gross gewesen zwischen, also, als ich nachher die Masterstudie abgeschlossen habe, gerade zu sagen, hey, komm, eigene GmbH, eigene Räumlichkeiten, weil ich quasi den Kundenkreis schon hatte. Und das ist von dem her nicht ein Riesenschritt gewesen, sondern einfach wie ein logischer weiterer Schritt, genau.
Und vorher hast ja du gesagt, du hast eben Kunden gehabt, aber noch keine eigene Räumlichkeiten, dann bist du einfach zu diesen Kunden heim oder mit denen irgendwie ins Fitnessstudio, wo sie trainiert haben, als Personal Trainer? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, also ich habe quasi in dem Fitnesscenter, wo ich gearbeitet habe, habe ich nachher auch Personal Trainings gegeben und habe dort quasi die Lokalität genutzt. Und genau, und bin nachher aber nach dem Studium, habe ich nachher wie gefunden, jetzt macht es auch Sinn, die eigenen Räumlichkeiten zu beziehen. Weil ich einfach wie merke, es ist nochmal ganz etwas anderes, ob man das Personal Training im Setting von einem Fitnesscenter anbietet oder einfach wirklich nur im 1:1, also dass niemand anders rum ist. Das scheint jetzt vielleicht für gewisse Leute irrelevant zu sein, aber ich darf sehr viele unterschiedliche Kunden betreuen. Oder ich habe von Managern, die einfach sagen, ich brauche den Ausgleich, ich brauche das für meine Gesundheit, über Leute, die im Burnout sind oder auch anorektische Patienten, sonst psychische Probleme. Und da kann man sich vorstellen, dass einfach für einige Leute doch das sehr wertvoll ist, wenn man nachher nicht noch andere Leute rum hat, sondern es ist sehr kontrolliert. Ich kann die Stimmung nachher sehr auf die Person anpassen. Genau. Und das ist nachher der Grund, den ich wie gefunden habe, hey, es macht Sinn, die eigenen Räumlichkeiten zu beziehen. Genau.
Kannst du da etwas dazu sagen, wie damals, wie so die finanzielle Situation war? Weil, ich sage jetzt, ein Personal Trainer hat ja den Vorteil, du kannst eigentlich wirklich mit nichts anfangen. Weil du brauchst keinen Raum, weil du eben kannst, dann gehst du halt auf Fitnesscenter zu und machst mit denen einen Deal, wo du sagst, hey, wenn ich eine Stunde mit jemandem da bin, zahle ich euch vielleicht so und so viel. Und die meisten Center nehmen das gern und sagen, ja, ich. Also das ist eigentlich keine Fixkosten, oder? Du kannst mit nichts anfangen und einfach vorbei. Und deine eigenen Räumlichkeiten, das ist ja dann schon als erstes Mal ein Kostenblock, wo du das bei irgendwie bindest. Meistens sind so Geschäftsliegenschaften ja auch eher noch ein bisschen längerfristig, wo du dich binden musst und nicht wie eine Privatimmobilie, wo du schnell wieder kannst Miete künden. Du hast geschäftlich häufige Mindestlaufzeit. Weißt du, wie viel ist denn da schon gelaufen, dass du gesagt hast, mal, ich bin bereit, wirklich das Investment zu tätigen, weil die Räumlichkeit an sich bringt dir ja auch nichts. Du musst sie noch füllen, du musst vielleicht Geräte haben, du musst Ausstattung haben. Ist ja schon dann eine Investition gewesen?
Ja, ist eine rechte Investition gewesen, das ist korrekt. Auf der einen Seite habe ich wirklich schon genug auf die Seite gelegt, weil ich gewusst habe, dass früher oder später so ein Schritt kommt. Das heisst, ich habe, wie gesagt, investiert in die Ausbildung, ich habe investiert in mich als Person, aber wirklich auch viel auf die Seite gelegt, weil ich gewusst habe, es kommt so etwas. Das ist so das eine gewesen. Dann habe ich auch noch von der Grossmutter zum Beispiel wirklich Erbvorbezug, kann man dem sagen, verwendet. Gerade für die medizinischen Geräte oder Spiroergometrie etc., wo auch nicht ganz günstig ist, wo ich wie gewusst habe, das will ich, das brauche ich, weil ich wirklich auch mit genauen Daten arbeiten will. Und nachher habe ich aber wirklich auch das gute Glück gehabt, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das ist ein grosser Schritt, ist dort noch in der Corona-Zeit gelaufen. Und ja, dort habe ich wirklich halt ein bisschen auch von der Situation dürfen profitieren. Das heisst, ich habe zum Beispiel Spiegel von einem Tanzstudio in Bern dürfen abkaufen zu einem Preis, wo man sich das gar nicht vorstellen kann, oder? Weil einfach die müssen schliessen, oder? Ich habe Gerätschaften von einem CrossFit in Zürich dürfen übernehmen, auch zu einem Preis, wo genial ist, oder? Das heisst, ich habe dort diese Situation so können nutzen, ja, dass ich einfach wirklich von Leuten, die das Pech gehabt haben, müssen schliessen, oder? Habe ich noch profitieren können. Und so auch, ja, Kosten in einem guten Bereich haben dürfen behalten, oder? Genau.
Also Glück gehabt in dem Sinn. Und vielleicht als Personal Trainer ist es auch ein bisschen einfacher gewesen, dann Kunden zu gewinnen, weil die Fitnesscenter zugehört haben und dort hast du nicht dürfen gehen. Hast du dürfen Personal Training machen? Ich weiss es gar nicht.
Es war so eine Mischung gewesen. Also ich habe wirklich teilweise auch müssen schliessen, aber es war so gewesen, ich habe dann, wo ich müssen schliessen musste, habe ich wirklich noch umbauen gehabt, gerade die Räumlichkeiten. Mhm. Von dem her habe ich auch das können nutzen. Ist natürlich schon ein Stressfaktor gewesen in dem Moment, weil du nicht gewusst hast, wie lange etc. Und dann hat es noch eine Phase gegeben, wo ich die Erlaubnis vom zuständigen Kantonsarzt ist es, glaube ich, gewesen, zum wieder öffnen, weil ich so im Mischbereich inne bin. Oder ich bin nicht im klassischen Fitnessbereich, sondern es ist wirklich schon fast im medizinischen innen. Oder es ist so ein bisschen beides. Mhm. Und dort habe ich das grosse Glück gehabt, auch, dass ich dort schon früher wieder habe verschaffen. Genau. Mhm. Also auch dort eine Situation, die auf den ersten Moment sehr stressig war, weil ich nicht gewusst habe, wie lange, und hast gerade investiert und es kommt nichts hin, oder? Im Nachhinein habe ich auch dort müssen sagen, es ist eigentlich super aufgegangen, oder?
Ja, also das Glück muss man sich erarbeiten. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Personal Trainerinnen und Personal Trainer in der Schweiz. Und ich glaube, wirklich gut davon leben und so ausgebucht sein wie du, wo du irgendwie jetzt schon Termine im Februar machst. Und ich weiss ja, dass es eben schwierig ist, mit dem Termin überzukommen, weil wir haben lange gebraucht, bis wir den Aufnahmetermin auch da haben können abmachen. Gibt es wenige. Die meisten davon sind eher so ein bisschen, ich bin zwar Personal Trainerin, aber ich lebe von der Hand ins Maul. Was sind für dich die Erfolgsfaktoren, die dazu geführt haben, dass du es geschafft hast? Warum bist du ausgebucht? Warum hast du die Kunden? Und warum haben es vielleicht andere nicht?
Ich glaube, es ist eine Kombination von ganz von verschiedenen Sachen. Es ist wirklich... ich glaube, es ist, also mal ein erster Punkt, es ist wie wichtig zu unterscheiden, hey, mache ich selber nur gern Sport oder trainiere gern oder bin ich auch wirklich der Berater oder der Begleiter? Das ist, glaube ich, also das Erste, wo ganz entscheidend ist. Ich erlebe es häufig, dass Menschen sagen, hey, ich mache gern Sport, ich trainiere gern, ich habe die Leidenschaft dort, aber sich nicht unbedingt fragen, bin ich wirklich der Mensch, wo andere Menschen begleitet oder das auch wollen, wo die Leidenschaft da dafür haben. Das ist, glaube ich, also das Erste, wo ganz entscheidend ist, wo ich häufig sehe, dass es nicht so gesehen wird. Ja. Und dann gibt es noch weitere Faktoren, die sicher sehr entscheidend sind. Das eine ist einmal einfach das Wissen an sich, wo ich schon von Anfang an mega Wert drauf gelegt habe oder auch einfach eine mega Leidenschaft dafür habe. Also ich suche wirklich mega auf. Auch von Sachen, oder getraue mich auch in Sachen nie zu gehen, wo ich vielleicht auch einfach keine Ahnung habe, wo mich aber trotzdem weiterbringen, oder? Also dort wirklich offen zu bleiben, für Sachen. Also darum ist mir also wichtig gewesen, wirklich eben auch an die Uni zu gehen, auch dort hin, die Wissenschaft sehen, wie Studien ablaufen, selber Masterstudium, Zeugs und Sachen. Also das ist wie so ein nächster Teil, wo ich glaube, wo die Kundschaft sehr schätzt. Also dass ich nachher wirklich gut und genau mit Daten kann umgehen, mit Messungen kann umgehen, und weiss auch, von was ich rede. Und dann ist, glaube ich, ein ganz zentraler Faktor ist nachher auch die Empathiefähigkeit, die bei mir sehr ausgeprägt ist. Also wirklich die Fähigkeit, mit dem Mensch zu arbeiten, auch wahrzunehmen, wie es einem Mensch wirklich geht, den Mensch ganzheitlich wahrzunehmen und nicht einfach nur Daten zu sehen, sondern nachher das Ganze zu kombinieren, oder? Dass man einerseits zwar Daten hat, aber nachher nicht vergisst, dass man wirklich einen Mensch vor sich hat. Ein Mensch, der zwar Voraussetzungen mitbringt, aber der eine Geschichte hinter sich hat, wo ein Umfeld hat, wo er drinnen wohnt, und wirklich versuchen, das als Ganzheit anzuschauen, oder? Und das ist, glaube ich, auch das, wo einerseits im 1:1 sehr wertvoll ist. Also, wenn ich jemanden 1:1 betreuen darf, aber auch die Empathiefähigkeit, die ich ausspielen kann, wenn ich einen Vortrag oder ein Referat halte, oder? Also, es ist mir zum Beispiel immer wichtig, dass ich genug früh am Ort bin, damit ich die Stimmung wahrnehmen kann, damit ich realisiere, was sind für Leute dort, was ist die Stimmung, was ist gefragt, was ist vielleicht nicht gefragt. Also, gestern bin ich zum Beispiel bei der Armee in Bern gewesen, und dort ist die Stimmung komplett anders gewesen als eine Woche vorher bei einem Sportgeschäft, wo ich eine Veranstaltung hatte, wo ich auch auftreten durfte. Und auch dort kann ich die Empathiefähigkeit sehr, sehr gut ausspielen, oder? Dass ich mit den Leuten rede, kurz spüre, was ist die Stimmung, und nachher auch entsprechend mein Referat kann anpassen, oder? Genau, das sind so die wichtigsten Sachen. Ich glaube, wir könnten noch viel, viel mehr erwähnen, aber das sind jetzt gerade die Sachen, die mir in den Sinn kommen.
Du hast ein Buch geschrieben. Und gerade wenn du so Referat und so ansprichst, oder hast du dann schon nochmal eine andere Kunst und auch ein anderes Zielpublikum, wo du irgendwie musst dran herkommen im Vergleich zu dem 1:1. Wie schaffst du es, die Kunden zu gewinnen? Beidseitig. Das erste Mal, wie hast du es wirklich geschafft, irgendwie im 1:1 so gut gebucht zu sein? Und auf der anderen Seite aber wirklich, wie kommst du denn jetzt an so Referat her? Wie positionierst du dich da? Wie kommt eine Armee oder ein Sportgeschäft auf dich, dass sie sagen, hey, komm, Timon, komm du zu uns. Mhm. Wir zahlen dich für das.
Ja. Es ist mega schön. Ich darf erleben, dass das Ganze sehr organisch gewachsen ist. Dass sich eine Tür nach der anderen einfach geöffnet hat. Dass gewisse Türen aber auch zugegangen sind. Und ich merke immer wieder, dass man zwar schon muss vorwärts arbeiten, vorwärts denken, aber man darf gewisse Sachen wie auch nicht forcieren. Das ist so einfach das, was ich jetzt auch gelernt habe in dem ganzen Prozess. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, zuerst einmal der Aspekt bei der Kundschaft. Oder? Das ist wirklich sehr organisch ist das entstanden, dadurch, dass ich wirklich das Herzblut gehabt habe für die Kundschaft, die ich betreut habe. Und dann ist es halt häufiger so gewesen, dann ist jemand gekommen und dann hat noch eine Partnerin oder der Partner mitgenommen und dann hat sich so umgesprochen, ist der Freund auch noch gekommen und dann hat sich das so quasi gebildet. Sehr organisch, sehr langsam, aber stetig. Wie gesagt, schon während dem Studium und nachher ist der Schritt einfach gewesen, weil ich schon so viele Kunden gehabt habe. Das ist so ein bisschen das eine. Und mit dem Vortrag und dem Referat ist es eigentlich nicht anders, dass ich vielleicht einen Kunden hatte. Also ich darf auch viele Geschäftsführer betreuen. Kunden hatte, wo wie gemerkt hat, hey, das ist cool, da versteht jemand die Materie sehr gut, sehr ganzheitlich und vor allem kann die auch einfach transportieren, sodass man etwas in den Alltag mitnehmen kann, nicht einfach nur von Daten, Fakten redet. Und dann ist es halt wirklich so gewesen, dass gewisse Kunden von mir haben gesagt, hey, wir haben irgendwie einen Leader-Workshop oder so, hättest du Lust, dort ein Referat zu halten? Und dann habe ich dann so ein Referat halten und dann hat es sich auch wieder rumgesprochen. Oder? Also es ist wirklich schön, wie sich das eigentlich organisch ergibt. Also genau.
Ich glaube, es ist mega wichtig, in dem zu erwähnen, dass du durch die Möglichkeit und auch durch, dass du das eben während dem Studium schon gemacht hast und da, ich sage jetzt, ein paar Jahre, das einfach parallel zum Studium her aufgebaut hast, dass das so möglich war und dann so organisch machbar ist. Mhm. Oder? Und dass das auch ein Weg ist, wo man selber herausfinden muss, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen, um mein eigenes Ding zu starten. Und der ein oder andere ist vielleicht so, dass er sagt, hey, ich fange nebenberuflich an, mal am Abend, am Wochenende, neben dem Studium, neben was auch immer, und mache mal etwas, weil ich nicht gerade direkt bereit bin, all in zu gehen.
Yeah.
Und dann wächst das vielleicht organisch und langsam, aber stetig, weil man einen guten Job macht, weil es sich umspricht und so weiter. Aber da muss man sich bewusst sein, es geht die Jahre. Mhm. Wie viele Jahre hast du das aufgebaut?
Ja, ist im Fall noch schwierig zum Es ist im Fall noch schwierig, zum genau definieren, oder? Aber ich habe schon in den Teenager-Jahren eben, habe ich angefangen mit Leuten quasi betreuen, sei das auch nur von einem Trainingsplan oder so. Also es ist wirklich, ist über eine längere Zeit. Und ich glaube, ich finde es einen mega schönen Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, aber was wir glaube auch nicht davon unterschätzen, ist von aussen, wenn ich so von organischen zu erzählen, klingt das immer so nach, ja, locker. Aber so ist es eben nicht, oder? Sondern es steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter, oder? Und es steckt halt auch wirklich eine gewisse Priorität dahinter. Sich zu fragen, was ist einem wichtig und was ist einem nicht wichtig, oder? Also wenn du dir jetzt vorstellst im Studium, oder? Eben, ich habe studiert, 100%, und habe nebenan noch Ausbildungen gemacht und habe noch Leute betreut. Und da hat es einfach wirklich viele Leute gegeben, die im Studium nebenan noch viel Party gemacht haben und so. Und ich meine das überhaupt nicht wertend, sondern da muss jeder für sich den eigenen Weg finden. Aber das ist für mich dann einfach nicht mehr drin gelegen, oder? Habe ich eigentlich auch gar nicht das Bedürfnis gehabt dazu, oder? Darum hat es auch geklappt. Aber ich glaube, das dürfen wir auch nicht unterschätzen, oder? Dass extrem, extrem viel Arbeit dahinter steckt, oder? Oder auch das Buch, oder? Für mich ist das wie gewesen, ich habe voll gearbeitet, ich habe nebenan Ausbildungen gemacht und habe schon fast in meiner Freizeit noch ein Buch geschrieben. Aber es ist nicht so gewesen, dass mich das Buchschreiben Energie gekostet hat, sondern es war ein Prozess gewesen, den ich mega cool gefunden habe, wo mir eigentlich wie fast Energie gegeben hat. Aber man darf nicht unterschätzen, was für Arbeit das dahinter steckt. Also, gerade wenn jemand eben auch vorhat, sich selbstständig zu machen oder sein eigenes Ding zu machen, es steckt schon viel Arbeit dahinter, oder? Also in den meisten Fällen, würde ich sagen.
Ich bin voll bei dir. Es ist mir eben auch wichtig zu sagen und zum auch zu sehen, dass das organische Wachstum so kann funktionieren, aber das braucht halt eben Zeit. Und wie du sagst, hey, es klingt einfacher, wie es ist. Organisches Wachstum braucht Zeit, Energie, du musst es durchziehen. Und irgendwann kann dann, ist auch organisches Wachstum ist exponentiell im Normalfall, aber das merkst du in den ersten 2, 3, 4 Jahren vielleicht noch nicht. Irgendwann geht es halt einfach drauf. Und diese Zeit musst du bereit sein, durchzustehen. Und das ist halt einfach etwas, wo, glaube ich, viele, die nebenberuflich gründen, dann auch nicht bereit sind.
Ja.
Oder weil sie das Gefühl haben, okay, ich fange jetzt mal an. Und hey, es gibt nicht richtig und falsch, meiner Meinung nach. Es gibt Leute, die sagen, wenn, dann musst du all in von Anfang an. Sehe ich gar nicht so. Es muss zu deinem Leben passen. Jeder hat irgendwie andere Voraussetzungen, andere Verpflichtungen, eben ist andere Risikoaversität. Aber wenn du das nur nebenberuflich machst, musst du dir einfach bewusst sein, es dauert länger. Weil du kannst ja nicht die gleiche Anzahl Stunden reingeben und durch da geht es halt einfach länger und das heisst, du brauchst da einfach auch mehr Ausdauer, bis du wirklich merkst, jetzt geht es ab.
Mhm.
Und wenn du es halt vollberuflich machst, musst du ein bisschen anders vorgehen. Du kannst nicht nur auf organisch bauen, es geht gar nicht, weil ja. Du musst dann schneller mehr Kunden, mehr Umsatz generieren. Dafür geht es natürlich einfach schneller und du bist halt nach einem Jahr auch weiter, wieder, wenn du es nebenberuflich machst. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Du musst herausfinden für dich, was das für dich stimmt. Und eben, man sieht nachher nur auf den ersten Blick, direkt nach dem Studium GmbH gegründet und jetzt super erfolgreich und sieht die ganzen Studienjahre mit irgendwie vielleicht 5 Jahre lang eben noch zusätzliche Ausbildungen und dort schon gearbeitet und dort schon die Leute betreut. Das will dann niemand mehr sehen.
Genau. Und ich glaube, ganz ein wichtiger Punkt ist auch noch, eben du hast gesagt, organisch braucht wie mehr Zeit, oder? Und dort ist halt ganz wichtig, dass wirklich die Leidenschaft im Zentrum steht, dass man wirklich eine Leidenschaft hat für das, was man macht. Weil, wenn das nicht vorhanden ist, dann hat man nachher nicht die Ausdauer. Ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes, oder? Wenn du wie das Gefühl hast, hey, du kommst zwar schon vorwärts, aber vielleicht noch nicht so, wie du dir vorstellst oder wie du das dir als Ziel steckst oder so, dann musst du ja trotzdem die Ausdauer haben. Und dort steckt einfach wirklich die Leidenschaft dahinter. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Oder nicht, dass man einfach irgendetwas macht, damit man nachher selbstständig ist, weil es gut tönt oder weiss doch auch nicht was, sondern dass die Leidenschaft wirklich vorhanden ist für das, was man macht.
Bin ich zu einem grossen Teil bei dir. Also gerade nebenberuflich, das braucht es. Du musst es irgendwie gerne machen. Ich sehe aber in dem auch ein grosses Problem, weil ganz viele Leute nicht wissen, was ihre Leidenschaft ist. Respektive ja. Dann viel zu lang nach der suchen.
Ja.
Und dort bin ich dann der Meinung, fang einfach mal mit etwas an.
Voll.
Oder das ist auch wie eine Hürde, wo die Leute das Gefühl haben, ich kann erst dann anfangen, mich selbstständig zu machen, wenn ich meine Leidenschaft gefunden habe. Und weil sie die nicht findet, fangen sie nicht an. Und darum glaube ich, hey, die Leidenschaft kann sich verändern, wird sich wahrscheinlich verändern auf dem Weg. Was du beim Start als Leidenschaft hast, hast du 10 Jahre später wahrscheinlich nicht mehr und 30 Jahre später ziemlich sicher erst recht nicht mehr. Und vielleicht machst du etwas komplett anderes. Der erste Schritt einmal anzufangen, in meiner Meinung nach eben auch der Schritt, der dann erst dazu führt, die Leidenschaft zu finden. Also es ist so wie eine, du solltest jetzt nichts machen, wo dich komplett anschießt, weil logisch, dann ziehst du es nicht durch, aber du musst auch nicht das Gefühl haben, hey, es muss jetzt die Leidenschaft sein, wo ich so krass dafür brenne, weil, seien wir ehrlich, reden mal mit den Leuten. In meinem Umfeld, 99% der Leute wissen gar nicht, was ihre Leidenschaft ist.
Ja, völlig. Bin ich ganz bei dir, oder? Ja, völlig.
Und darum sich einfach nicht von dem zurückhalten lassen, das ist auch schade.
Eindeutig, eindeutig. Und wie du sagst, oder, es darf ein Prozess sein oder es darf sich entwickeln, oder? Und das wirklich starten, das ist schon etwas ganz Entscheidendes, oder? Also, ich treffe immer wieder auf Leute, das ist momentan ganz spannend, wenn es ums Thema Buch geht. Ich weiss nicht, mit wie vielen Leuten das du schon geredet hast in dem Kontext. Aber.
Ich will nachher noch ganz spezifisch darauf eingehen.
Genau, aber es gibt so viele Leute, die sagen, hey, ich will das Buch schreiben, ich habe schon eins im Kopf, oder? Aber nicht damit anfangen, oder? Das ist das, was du sagst, oder? Also, das wirklich wagen, gerade umsetzen, oder? Ich glaube aber, was im Prozess innen ganz wichtig ist, ist immer wieder zu reflektieren, oder? Wie du sagst, damit man sich nachher auch richtig kann entwickeln, darf entwickeln, muss man halt immer wieder reflektieren, oder? Bin ich auf dem richtigen Weg, oder muss man ein Licht justieren, damit man eben der Leidenschaft näher dürfen kommen, wenn sie jetzt noch nicht hundertprozentig da ist, oder?
100% bei dir. Einfach von dem sich nicht abhalten lassen, mal starten. Und man kann jederzeit sagen, okay, das ist es gleich nicht gewesen, ich mache etwas anderes. Und das merkt man relativ schnell. Und dann hat man halt 3 Monate etwas gemacht und merkt, hey, das ist jetzt nichts, wo mir das ich habe gedacht, es könnte mir gefallen, aber es gefällt mir gleich nicht. Ja, dann mach etwas anderes. Aber dann hast du schon gelernt, dass es da nicht ist und vielleicht in dem Moment herausgefunden, aber der Teil davon hat mir Spass gemacht, vielleicht gibt es da etwas. Darum kommen wir zum Buch. Ich bin auch so jemand, wo schon ein paar Mal gedacht hat, das Buch schreiben wäre mal etwas, aber ich habe noch kein Thema oder noch kein Dings, aber irgendwie ist es so eine Faszination, die, glaube ich, gerade Leute, die lesen, häufig haben und denken, ja, so ein eigenes Buch wäre schon mal geil. Wie bist du vorgegangen? Wie lange ist es gegangen von deiner Idee, bis du gestartet hast und wie bist du nachher vorgegangen, um es wirklich umzusetzen?
Also die Story war eigentlich so, ich habe am Sonntagmorgen habe ich selber ein Buch gelesen. Und als ich so am Lesen war, habe ich wie plötzlich so den Moment gehabt und habe gefunden, hey, eigentlich musst du dein eigenes Buch schreiben. Oder? Das war so wie die Idee gewesen. Und dann ist aber gerade der zweite Gedanke ist nachher gewesen, das Blödste, was du jetzt kannst machen, ist einfach nur den Gedanken haben, aber nichts machen. Oder? Und da bin ich genau in dem Moment, habe ich das Buch auf die Seite gelegt, bin zu meinem Laptop gegangen und habe angefangen zu schreiben. Oder? Einfach angefangen zu schreiben. Mhm. Und nachher habe ich gewusst, jetzt darfst du den Prozess nicht unterbrechen, sondern dann habe ich nachher auch wirklich irgendeine App runtergeladen, ist es, glaube ich, wo du hast können reden und es hat es dir gerade notiert und so. Dann habe ich einfach die Zeit, die ich hatte, Wäsche aufhängen oder weiss auch nicht was, habe ich einfach Gedanken auf Papier gebracht. Oder? Und ich bin mir ganz sicher, von dem, was ich damals aufgeschrieben habe, ist nichts im Buch. Gar nichts. Oder? Aber es spielt wie keine Rolle. Oder? Sondern es ist der Prozess, den du gestartet hast. Oder? Und nachher ist es dann schon wie immer wichtig, dass du wie reflektierst, ist es jetzt wirklich stimmig oder ist es nicht stimmig? Also, willst du das Buch wirklich schreiben oder willst du es nicht schreiben? Das ist, glaube ich, schon wichtig. Oder nicht, dass man nachher etwas durchzieht, wo man einfach mal eine Idee gehabt hat, aber trotzdem in die Umsetzung kommen, oder? Und genau nachher ist es etwa rund ein Jahr gegangen, wo ich das Buch geschrieben habe. Und nachher im Herbst, also im Sommer, habe ich Sommer vor 2 Jahren, nachher im Herbst, ein Jahr drauf quasi, habe ich nachher die Buchvernissage gehabt. Und auch ein mega cooler Event gewesen, wo ich nachher einfach wirklich das Kino gemietet habe und ich habe keine Ahnung gehabt, wie viele Leute es kommen. Und das Kino war bumsvoll gewesen, oder? Und das war auch so eine Erfahrung gewesen, wo ich nachher wirklich gefunden habe, hey, cool, wo so wie ein Meilenstein auch für mich gewesen ist, oder? Also zuerst die Idee, oder? Gerade die Umsetzung, immer wieder reflektieren. Und, nachher die Buchvernissage, die das Ganze nachher einmal für das Erste abgerundet hat, ja.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch/firma-gründen. Mega spannend. Ich glaube, die Leute, ich persönlich, nein, alle, lassen sich ja häufig dann davon abhalten, mit Ausreden, die man hat. Oder eben vielleicht mit dem Gefühl, ja, aber ich weiss ja gar nicht, wie das geht. Ich habe ja keine Ahnung, okay, ich kann schon irgendetwas schreiben, aber ich bin vielleicht nicht so gut in der Rechtschreibung, was auch immer. Man sucht immer, was der Punkt ist. Und dort ist bin ich eben voll bei dir. Ich glaube, wir unterschätzen bei all diesen Sachen, ob es ist, sein eigenes Ding starten oder so ein Projekt umsetzen. Der Startpunkt, der ist, wahrscheinlich gibt es keine Studie dazu, aber gefühlt 50% vom Ganzen ist der erste Schritt gehen.
Ja.
Und nachher, wie du sagst, dann musst du dafür sorgen, dass du den Prozess nicht unterbrichst, sondern dass du dranbleibst. Und nachher merkst du in diesem Prozess wahrscheinlich, okay, jetzt habe ich zwar schon x Seiten geschrieben, aber das hat null Struktur. Ich glaube, ich sollte mich mal darum kümmern, dass ich lehre und herausfinde, wie man ein Buch muss strukturieren muss. Und was es da für Modelle gibt und für, keine Ahnung, Sachen, die man muss beachten muss. Und dann hat man irgendwie das, was man geschrieben hat, fängt man an von hin und her schreiben und merkt, okay, das kommt da und das kommt da. Und nachher fängt man an so Sachen, vielleicht Podcasts hören zum Thema Buch schreiben, irgendwie Bücher zum Thema, wie schreibt man ein Buch lesen. Und in diesem Prozess wird man immer besser und kommt es dann aus. Und dann hat man irgendwann ein fertiges Produkt. Und der erste Schritt, um eben, wie du es genial gemacht hast, in dem Moment zu sagen, okay, dann mache ich es gerade jetzt, anfangen.
Ja.
Der ist so unterschätzt und so wichtig.
Eindeutig.
Bei allem. Du bist Personal Trainer. Die Kunden, die zu dir kommen, die einfach mal starten. Meine, das ist doch, wenn sie mal da sind, dann kommt es gut, aber sie müssen den ersten Schritt machen. Und dein Buch heisst Kopf und Körper im Einklang. Und irgendwie, ich glaube, du hast dich eben auch viel um die psychische Kopfgeschichte gekümmert. Warum sind wir Menschen so? Und was können wir machen, um das zu verändern? Was hast du gemacht, dass du in dem Moment angebracht hast, um zu sagen, Buch auf die Seite, jetzt fange ich an zu schreiben?
Also ich glaube, meine persönliche Meinung ist auch, es ist immer ganz ein spannendes und ein wichtiges Wechselspiel zwischen Kopf und Herz. Oder die zwei Ebenen. Oder? Also rational sein und ein Ziel haben und sagen, jetzt gehe ich in die Umsetzung, oder? Aber trotzdem auch immer wieder das Herz mit einbeziehen und quasi schauen, ist das stimmig für mich, oder? Weil ich erlebe ganz häufig auch Menschen, die nachher nur noch rational unterwegs sind. Und das wird nachher langfristig wird das mega schwer, oder? Und ich habe das Gefühl, es ist die Kombination zwischen diesen zwei Ebenen. Also rational sich Ziel setzen, wirklich zu pushen, in die Umsetzung zu gehen, aber auch immer wieder schauen, ist das stimmig. Und ich glaube, dort ist wirklich ganz wichtig, dass man auch immer wieder in sich selber eingeht, also dass man reflektiert, dass man für sich wahrnimmt, was ist jetzt stimmig, was ist nicht stimmig und nachher auch entsprechend anpasst oder handelt auch. Genau. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Faktor, ganz egal, was man jetzt macht oder ob man jetzt ein Buch schreibt oder ob man für sich selber sagt, hey, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich etwas für meine Gesundheit machen will oder so. Wenn du sagst, hey, jetzt mache ich etwas für meine Gesundheit, aber befolgst irgendeinen Plan, der keinen Spass macht, der nicht zu dir passt, dann wirst du es schon durchziehen, aber nicht langfristig, oder? Und das ist, glaube ich, mega wichtig, dass man sich als Person ganzheitlich wahrnimmt und nachher auch entsprechend auf den Weg geht, der für einen passt, oder? Und für das brauchst du halt wie beide Ebenen, oder? Und ich glaube, dort haben wir gesellschaftlich ein riesengroßes Problem, und da sind wir schon mit im Buch drin, oder? Dass die Selbstwahrnehmung auch häufig total schlecht ausgeprägt ist, oder? Also, dass heutzutage, wo sehr viel schnelllebig ist, eben sehr viel rational passiert, wo man sich auch selten Zeit gibt, oder? Dass ich fehlt, oder? Zum wirklich einmal reflektieren, tief reflektieren, nicht nur rational reflektieren, oder? Dass man nachher, ja, wieder Draht zum Innenleben so ein verliert, oder? Und das scheint mir ganz, ganz ein wichtiger Faktor zu sein.
Definitiv. Dann können wir nachher auf die Inhalte zu sprechen. Ich möchte noch kurz herausfinden, lohnt es sich, so ein Buch zu schreiben? Oder du hast das geschrieben, glaube ich, eben einfach aus einer Idee heraus. Und nicht von Anfang an, oder nicht mit dem Ziel, zu sagen, ich will nachher irgendwie Millionär werden mit einem Buchverkauf. Kannst du gleich sagen, hat sich kundenseitig etwas verändert, seit du ein Buch hast? Hat sich durch das Türen aufgemacht, die vorher vielleicht verschlossen gewesen wären? Wirst du noch mehr als Experte wahrgenommen? Hast du vielleicht da eben noch mehr also Keynote-Anfragen? Und ich glaube, jetzt im Businessmodell ist halt einfach so, durch deine 1-zu-1-Dienstleistung bist du zwar selbstständig, aber es ist halt mega Zeit gegen Geld tauschen. Und über eine Keynote oder so Geschichten kannst du sicher den Stundenansatz wahrscheinlich erhöhen im Vergleich zu einem 1:1 und kannst so auch ein bisschen deine Zeit multiplizieren, oder? Als ein Weg, um irgendwie in der gleichen Zeit mehr Geld zu verdienen. Inwiefern hat dein Buch wirtschaftlich, unternehmerisch dazu beigetragen?
Also du hast jetzt am Anfang gefragt, lohnt sich das, oder, ein Buch zu schreiben? Und ich glaube, da ist mal wichtig zu differenzieren, ob man jetzt von mir redet, ob es sich bei mir gelohnt hat oder ob es sich für jemand anders lohnt. Oder? Ich glaube, das ist noch wichtig. Oder? Also für mich persönlich kann ich jetzt wirklich sagen, hey, es hat sich extrem gelohnt für mich, das Buch zu schreiben. Oder? Aber das muss nicht heißen, dass es für jeden so ist. Oder nicht für jeden, der irgendwie ein Buch, eine Buchidee hat, lohnt sich das. Oder? Und bei mir persönlich ist es wirklich, man kann es aus unterschiedlichen Ebenen betrachten. Man kann es nur betrachten, für mich persönlich hat es mega viel gebraucht, weil es ein Prozess war, wo ich sehr viel verlieren durfte. Oder? Das ist mal das eine. Oder? Wie jedes Projekt, das man, glaube ich, umsetzt, gibt es sehr viele Sachen, die man lernen darf. Das ist so der eine Aspekt. Und dann der andere Aspekt, den du auch ein bisschen ansprichst, ist einfach wirklich von der Business-Seite, ist es natürlich schon, ergänzt sich das extrem gut oder passt extrem gut ins Bild, oder? Also, dass du wirklich sagst, du willst High Quality fahren, oder? Du sagst, du hast wirklich gute Ausbildungen, du hast dort sehr viel investiert, aber du nimmst dir wirklich die Zeit, um nachher dein Wissen zu teilen und ergänzt sich nachher sehr schön, oder? Das heisst, du kannst nachher, das ist ja eigentlich eine Marke, die du nachher so kannst verkaufen, wo du auch wirklich, Interessenten, die Interessen an einem Referat haben, wo du kannst sagen, hey, ich komme gerne für die Keynote, das ist der Ansatz für Keynote selber, oder? Und dann kannst du zum Beispiel noch für alle Besucher noch das Buch ins Package einnehmen, oder? Dass du wie ein Gesamtpackage hast. Und das lässt sich auch sehr gut verkaufen, oder? Und das ist natürlich auch cool für die dich buchen, weil nehmen wir zum Beispiel mal an, wenn eine Bank einen Kundenanlass hat, oder? Und du dort als Referent auftrittst, dann haben sie einerseits das Referat, das sie haben an dem Abend, wo der Kunde etwas bietet, wo auch viele Emotionen geboten werden, wo die Leute berührt werden. Oder? Und nachher kannst du aber den Kunden wirklich direkt auch etwas in die Hand geben. Und das ist auch für die Bank cool. Oder? Es ist nicht einfach nur eine einmalige Show quasi, sondern es ist wirklich kombiniert. Und das ist mega cool. Oder? Und das hat sich natürlich für mich schon auch Türen geöffnet, als Referent aufzutreten. Und ja, auch wirtschaftlich, wo sich es dort natürlich extrem lohnt, oder? Das jetzt zu kombinieren, also das 1:1, wo auch sehr stetig ist, wo also dafür sorgt, dass man stetig kann Umsatz erzielen, oder? Und aber auf der anderen Seite immer wieder die Referate halten mit dem Buch zusammen, wo natürlich sehr spannend sind, rein aus finanzieller Sicht.
Mhm. Genau. Ja, und nachher ja auch ein Tool ist, glaube ich, wenn natürlich die Leute, die dir zugelassen haben und so das Gefühl haben, hey, super Referat gewesen und nachher das Buch noch daheim haben und dich immer wieder auch rumliegen sehen, vielleicht es nicht lesen, vielleicht schon, natürlich auch dann vielleicht schneller wieder Kunden werden, weil sie ja auch etwas in der Hand haben und sich immer wieder an dich erinnern und so vielleicht neue Kunden, noch mehr neue Kunden aus einem Referat gewinnst, wie wenn du das nicht hättest. Also so multipliziert sich ja irgendwie alles ein bisschen gegenseitig, oder?
Eindeutig. Und ich hatte einen spannenden Prozess gehabt, gerade so in der Endphase vom Buchprojekt. Und zwar habe ich da wirklich auch externe Hilfe eingekauft. Und zwar ist es darum gegangen, über welche Marken lässt man das Buch fahren, oder? Und dann haben wir einen langen Prozess gehabt, wo wir irgendwie Namen gesucht haben für irgendwie neue Marken, weisst, wo wir das Ganze wollen unter einen Hut bringen. Und am Schluss haben wir wie müssen sagen, hey, nein, es passt am besten, wenn du das alles einfach über meinen Namen machst. Oder? Mhm. Wenn du einfach sagst, Timon Baumgartner ist quasi Marken, oder? Weil das einfach im Gesamtsetting so passend ist. Und nicht, dass du sagst, du kreierst nochmal etwas, wo irgendwie nochmal ein Behälter ist, wo damit gespielt wird, sondern dass du einfach sagst, hey, nein, Timon Baumgartner ist Marken, oder?
Mhm. Klingt absolut sinnvoll in dem Kontext. Ich glaube, das eben sind Sachen, wo man sich viel grösser und gröber muss überlegen, oder? Timon Baumgartner. Und so Personenmarken sind auf der einen Seite extrem vertrauenswürdig. Viel mehr, wie das eine Firmenmarke, glaube ich, je kann sein. Gleichzeitig sind sie natürlich fast nicht verkaufbar. Mhm. Also Das heisst halt, es ist extrem an dich gebunden und es führt auch häufig für dich, vielleicht auch für andere dazu, dass es dir schwieriger fällt, dich auch noch mit Mitarbeitenden so zu multiplizieren.
Ja.
Oder? Weil das jetzt schwieriger ist vielleicht für dich, noch zu sagen, ich stelle einen Personal Trainer an, wo mein Konzept umsetzt. Es ist machbar, also es gibt viele Beispiele, es geht. Aber die Hemmungen sind grösser, weil halt wirklich dein Name drüber steht und nicht einfach der Firmenname.
Eindeutig.
Das hat halt eben alles so Vor- und Nachteil, wo man sich überlegen muss. Aber ich wüsste kein Buch, wo schlussendlich nicht der Autor entscheidend ist. Mhm. Also der Name vom Autor. Oder dass du tust kein Buch einer Firma zuordnen.
Ja, völlig. Völlig. Ah, genau.
Also spannend.
Ah.
Aber noch kurz der Prozess eben. Du hast externe Hilfe in die Richtung dazu genommen. Es hat Cartoons und so drin. Ich gehe davon aus, die hast du nicht selber gezeichnet.
Nein.
Was kostet es, so ein Buch zu schreiben? Oder nicht nur zu schreiben, sondern auch, dass du wirklich irgendwie kannst sagen, okay, ich habe eine gewisse Anzahl von diesen Büchern gedruckt, an Lager, die ich jetzt verkaufen kann. Was hast du investiert?
Ja, ich habe für den reinen Druck und den Prozess vom Druck habe ich mal 2000 Bücher drucken lassen, habe ich es sind etwa rund 24'000 Franken gezahlt. Und nachher kann man sich vorstellen, hat es viele Cartoons drin, wo ich mit der professionellen Fachperson habe machen lassen. Und da kostet so ein Cartoon auch wieder irgendwie 500 bis 700 Franken, je nach Aufwand, Grösse. Genau. Also es kommt einiges zusammen. Es kommt wirklich einiges zusammen. Dann haben wir noch das Fotoshooting gehabt mit dem Bild, das vorne drauf ist, aber auch sonst für das ganze, für die ganze Kampagne eigentlich. Und es entstehen auch viele Kosten, die man am Anfang gar nicht vom Radar hat, oder? Also es ist doch eine recht grosse Investition. Und und dann hat man an dem einen Freitag bekommt einen Lastwagen mit diesen zwei Paletten, wo die Bücher kommen. Und ist schon ein spezielles Gefühl, aber steckt einiges dahinter, ja. Genau.
Also das heisst, ich meine, zu welchem Preis verkaufst du die Bücher?
Ich habe jetzt gesagt, der Normalpreis für ein Buch ist 35, ein Buch. Genau.
Also eben, das heisst, man sieht auch, wenn man die ganzen Aufwände wirklich all in rechnet, ja, da musst du, also wenn du 1000 Bücher verkauft hast, hast du wahrscheinlich noch nichts damit verdient, sondern leihst wahrscheinlich immer noch drauf.
Ja.
Und da sind noch nicht Opportunitätskosten gerechnet, also deine eigene Zeit, wo du sonst hättest können Trainings geben und können Geld verdienen und so wie gratis war. Also wirtschaftlich direkt nur den Buchverkauf, mit dem verdienst du, glaube ich, kein Geld. Oder von dem kann man nicht ausgehen, da müssen wir wirklich einen Bestseller schreiben, wo Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Büchern vertrieben werden. Und das ist ja nicht unbedingt realistisch, oder? Also das heisst, damit es sich wirtschaftlich, eben es hat sich auf anderer Ebene gelohnt, natürlich, aber damit es sich wirtschaftlich auszahlt, ist wirklich, weil es das Tool ist, wo dir so Sachen ermöglicht und du es dann wie indirekt als Kundengewinnungsmassnahme, als Tool, um eben mehr so Keynotes und so können reden, kannst brauchen. Oder du ist eigentlich dann der Hebel vom Buch. Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Also man muss natürlich unterscheiden, oder? Wenn man ein Buch schreibt, geht es ja immer darum, ob man nachher das Ganze über Eigenverlag macht oder ob man einen Verlag hat, der es nachher für einen vertreibt, oder? Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Modelle inzwischen, wo man kann fahren. Und ich habe damals, es sind etwa rund 20 Verlage gewesen, die ich angeschrieben habe, wo ich wie gefunden habe, das würde jetzt passen, einfach vom Kontext her. Und ich habe nachher dort doch ein paar Angebote auch bekommen, habe aber wie müssen sagen, hey, das Angebot passt mir nicht. Also es sind wie, du gehst ja nachher weit recht aus den Händen, oder? Wo du gut musst überlegen, sagst du nachher, machst du es mit einem Verlag oder machst du es ohne? Und beides hat Vor- und Nachteile, oder? Und eigentlich hätte ich es gerne über einen Verlag gemacht, erst nur wegen der Reichweite, oder, wo ein Verlag hat, wo die auch überall einschliessen kann. Aber von den Angeboten, die ich hatte, damals, habe ich müssen sagen, hey, nein, das passt nicht, dann mache ich über den eigenen Verlag, oder? Und aufgrund von dem sind dann Kosten höher. Und ich glaube, das ist halt auch einfach, wenn man quasi so sein erstes Buch schreibt, ist es deutlich schwieriger, irgendwo in einen Verlag reinzukommen. Oder auch deutlich schwieriger, nachher jetzt in Buchhandlungen oder so reinzukommen, wenn man es schon hat, oder? Und wenn man es über den eigenen Verlag macht, muss man sich wirklich gut überlegen, ob man das wirtschaftlich aufwenden kann und ob es Sinn macht. Oder? Einerseits vom Buch selber, aber eben was für einen Effekt, dass man nebendran noch hat, was Business anbelangt. Ja,
ja, ich glaube, der Verlag ist sich natürlich seinem Wert auch bewusst und was er kann mitbringen. Und natürlich, wenn du als unbekannter Autor kommst und das Gefühl hast, hey, schau, ich habe zwar das Wissen und ich würde gerne ein Buch schreiben, aber du hast noch kein irgendwie Social Media Following von mehreren 10'000 Leuten, die schon dich kennen und potenziell könnten kaufen, sondern du bringst einfach nur das Wissen und den geschriebenen Text, dann hat natürlich der Verlag dementsprechend Aufwand und Risiko und das merkst du wahrscheinlich in dem Deal. Und wenn du halt schon 3 Bücher geschrieben hast und die alle Bestseller geworden sind und Millionen verkauft haben, dann kommst du mit dem und dann hast du die gute Position, um mit dem Verlag zu verhandeln, dass der dich will, oder? Also,
eindeutig. Das ist
halt einfach dort ein Business, oder?
Eindeutig, eindeutig.
Super spannend. Hey, unternehmerisch, mega cool. Jetzt möchte ich so gegen Ende von der Folge noch wirklich auf das Thema Kopf und Körper in Einklang bringen, eingehen. Also jetzt auf den Inhalt vom Buch. Du arbeitest selber eben mit Führungskräften, mit Managern, mit Geschäftsführern, mit Unternehmerinnen. Wo siehst du jetzt den grössten Hebel, wo jeder vielleicht für sich mal kann ansetzen kann, um das anzubringen, dass eben der Kopf und der Körper im Einklang sind und nicht gegeneinander arbeiten?
Ja, ist sehr ein grosses Thema, oder? Und es ist immer die Frage, von wo dass man jetzt das ganze Thema angeht. Ich glaube, es ist mal wichtig, dass man wie ein Verständnis, ein Gesamtverständnis hat, oder? Ich tue das immer gerne so mit einem Haus zeigen, wo wie das Fundament ist, dass man sagt, jeder Mensch hat unterschiedliche Voraussetzungen. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass man das mal für sich versteht, erkennt, was man selber für Voraussetzungen hat, akzeptiert und nachher aber auch annimmt, oder? Also, wenn man medizinische Messungen macht, oder, dann realisiert man schnell, dass jeder Mensch unterschiedliche Lungengrösse, Herzgrösse, Muskelfaserverteilung etc. also sehr unterschiedliche Voraussetzungen hat, auch psychologische Voraussetzungen. Und wenn der Schritt wie nicht passiert, ist man dann häufiger sich im Kampf mit sich selber. Und das ist dann sehr, sehr schade, oder? Dass man, das ist so wie der Grundbaustein. Die Voraussetzungen zu erkennen, anzunehmen, akzeptieren und das Leben entsprechend auszurichten. Und was die Voraussetzungen anbelangt, ist, glaube ich, etwas ganz Zentrales, dass man auch versteht, dass jeder Mensch ganz ein unterschiedliches Energieniveau mitbringt. Oder? Dass also nicht jeder Mensch schon nur physiologisch die gleiche Energie kann aufbringen. Ich tue das häufig so ein anhand von einem Flaschenmodell, in meinem Buch tue ich anhand von einem Flaschenmodell erklären, dass also jeder Mensch eine unterschiedlich grosse Energieflasche in sich trägt, oder? Gewisse Menschen sehr grosse, oder? Die sprudeln von Energie. Und andere wieder ganz kleine, oder? Und die müssen deutlich behutsamer mit der Energie umgehen. Und das ist meiner Meinung nach schon ganz zentral, dass man das wie den Zusammenhang versteht. Und da gibt es so weit Fehler, die ebenfalls relevant sind, oder? Da gehören Sachen wie Sport, Bewegung, Psyche, Lebensführung etc. dazu, oder? Solche die Lifestyle-Faktoren auch. Und ich glaube, es geht nachher grundsätzlich immer darum, dass der Mensch sagt, hey, ich will grundsätzlich ein gesundes und erfülltes Leben führen, was ein bisschen das grosse Ziel ist. Und dann ist es halt einfach häufiger so, dass es meiner Meinung nach zwei ganz zentrale Faktoren gibt, die dafür sorgen, dass man dem Ziel nicht näher kommt. Und das sind Faktoren einerseits Stress, der chronische Stress, und das zweite die unzureichende Selbstwahrnehmung. Oder? Und die zwei hängen das sehr, sehr fest miteinander zusammen. Oder? Ich nutze immer wieder das Beispiel mit dem Säbelzahntiger in der Prärie, oder? Wenn du den Säbelzahntiger vor dir hast, oder? Dann weisst du einfach, jetzt musst reagieren, entweder angreifen oder wegsäckeln, oder? Aber was in dem Moment nicht passiert ist, dass du dir fragst, habe ich jetzt gerade Hunger? Bin ich müde? Oder? Habe ich Durst, muss ich aufs WC, was auch immer. Und das ist nachher der Grund, warum das in so Stresssituationen die Selbstwahrnehmung auch schlechter wird. Oder? Und wenn nachher Menschen halt einfach chronisch im Stress sind, was ich auch nachmessen über die Herzfrequenzvariabilität, da kennst du dich sicher auch aus, oder? Sieht man einfach immer wieder, dass genau bei so Menschen, die halt extrem viel Stress haben, die Selbstwahrnehmung sehr, sehr schlecht ist. Und das ist ein riesen, riesen Problem in unserer Gesellschaft, oder? Und ich glaube, dort ist sicher auch ein Punkt, wo man muss ansetzen, oder? Also einerseits wirklich die Key-Faktoren, was Lebensstil anbelangt, oder? Wo ich nachher auch genauer drauf eingehe im Buch. aber andererseits also sich bewusst sein, was dort relevant ist. Also Stress und die Selbstwahrnehmung, wo wir unbedingt ein Auge drauf haben müssen. Um es einfach so kurz zusammenzufassen.
Und wie kann ich das erreichen? Also weißt du, was gibt es für Tools, die dazu führen, dass ich zumindest einmal weiss, okay, so kann ich mich besser wahrnehmen. Und das führt dazu, dass ich eben irgendwie mich selber kann besser wahrnehmen. Mit was schaffst du da oder was kannst du empfehlen?
Ich glaube, es ist grundsätzlich sehr ein individuelles Thema. Ich glaube, dass da jeder den eigenen Weg muss finden oder darf finden. Ich glaube aber, es ist ganz wichtig, dass man einerseits in die Ruhe geht und in die Monotonie geht. Wir haben in unserer Gesellschaft halt häufig einfach die Tendenz, dass wir immer bombardiert werden von außen. Also, dass die Aussenwahrnehmung immer geschult wird, oder? Wir haben das iPhone bei uns, es kommen neue Nachrichten etc. Wir haben sehr viel auf dem Terminkalender, oder? Ein Termin nach dem anderen. Und da fehlt häufig wirklich die Ruhe. Und viele Leute haben auch wirklich so ein bisschen Angst vor dieser Ruhe oder können das wie nicht aushalten. Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, hey, sitze mal her, mach mal die Augen zu und bleibe mal in dieser Ruhe drin. Und ganz viele Leute halten das wie nicht aus, oder? Die brauchen nachher wieder den nächsten Input. Und ich glaube, in dieser Ruhe drin steckt ganz, ganz viel Positives. Und das ist wichtig, dass man das als Prozess sieht und nicht einfach als etwas, ein Tool, das man nutzen kann und dann ist alles gut. Oder? Weil unser Hirn ist schon so darauf programmiert, dass wir einfach einen Input nach dem anderen haben, dass es für uns wie komisch ist, wenn wir mal keinen Input haben. Und ich sehe dort sehe ich ein Kernelement für die Selbstwahrnehmung, das extrem wichtig und auch extrem cool ist, wenn wir das so für sich lernen.
Also einfach mal probieren, anhocken und am Anfang vielleicht einfach mal eine Minute nichts machen. Einfach nichts. Und dann vielleicht das ausdehnen auf mal 2, 3, 4, 5 Minuten und dann mal schauen, was passiert irgendwie. Etwas passiert ja in einem. Ich glaube, irgendwo werden ja Gedanken irgendwie einfach reisen oder irgendetwas. Du kannst ja nicht gar nichts machen, zumindest am Anfang nicht. Das muss man, glaube ich, antrainieren. Aber dass man es einfach halt mal probiert und anfängt und dann merkt, was passiert mit mir. Und nachher ist wieder der erste Schritt zu dieser Selbstwahrnehmung und plötzlich merkt man, okay, das macht man, das bringt mir etwas und was gibt es vielleicht weiter. Es geht auch dort in dem Fall darum, man merkt, man hat das zu wenig. Man hat da irgendwo Problematiken, so eine Dissonanz im Körper, dass man einfach dann mal sagt, der einfachste erste Schritt könnte sein, anhocken, mal eine Minute gar nichts machen, instillen, in Ruhe.
Genau.
Jeden Tag.
Genau, das wäre eine Möglichkeit, oder? Es gibt auch andere Leute, die sagen, hey, ich brauche zwar die Monotonie, aber ich muss mich zum Beispiel bewegen, oder? Also auch spazieren, ganz bewusst spazieren kann eine Möglichkeit sein, Velofahren, Joggen, was auch immer. Aber die Kombination zwischen Monotonie und Ruhe, oder? Ich glaube, dort haben wir sehr viel, sehr etwas Wertvolles, oder? Wo wir nachher wirklich auch in die Selbstwahrnehmung können reinkommen und halt auch wirklich mal wahrnehmen. Mal können reflektieren und halt wirklich auch mal das Rationale können abstellen, oder? Genau. Und dort wirklich eben, wie du gesagt hast, oder? Sich auch als Schüler zu sehen, oder? Wirklich ausprobieren und ja nicht sagen, hey, das funktioniert für mich nicht, sondern, ich meine, es würde keine Mutter würde seinem Kind sagen, hey, du bist einmal umgekehrt, laufen ist nicht für dich, oder? Sondern, das darf ein Prozess sein, oder? Genau. Mhm.
Für wer ist das Buch? Was bringt mir das Buch? Was lehre ich mit dem Buch? Warum sollte ich es lesen?
Also ich muss sagen, ich habe mir ganz am Anfang müssen Gedanken dazu machen, für wer ich das schreibe, im Sinn von, will ich es für den Spezialist schreiben oder würde ich es für den Normalbürger schreiben? Und ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, dass ich es wirklich einfach schreiben will, dass ich es einfach oben runterbrechen will, dass es verständlich ist, dass es fassbar ist. Und von den Themen, die behandelt werden, ist es wirklich sehr, sehr breit. Wichtig ist aber zu verstehen, das ist nicht ein Buch, das man einfach von vorne bis hinten durchlesen muss. Ich tue das auch ganz bewusst so anleiten. Sondern es sollte mehr darum gehen, dass man die Einleitung liest, dass man für sich reflektiert, was dort die eigenen Voraussetzungen sind. Und dass man nachher ganz spezifisch die Kapitel ansteuern kann, die für einen relevant sind. Das heisst auch dort, dass das Buchlesen darf ein Prozess sein und muss nicht einfach wie ein anderes, wie ein Roman oder so, von vorne bis hinten gelesen werden. Das heisst, ich höre jetzt auch häufig von Leuten, die das gelesen haben, dass sie mal etwas gelesen haben, dann wieder auf die Seite gelegt, für sich selber Sachen anpasst. Ich glaube einfach, entscheidend ist, es ist für Menschen geschrieben, die sagen, das Thema interessiert mich oder es ist mir wichtig, dass ich dort den Fokus momentan setze. Oder vielleicht auch für die Angehörigen, wo ich sage, hey, ich habe irgendjemanden in der Familie, wo ich weiss, der steht da, ich will das Buch bewusst lesen für die Person. Aber es muss so wie der erste Schritt muss kommen, oder? Dass man sagt, hey, doch, wir wollen aktiv etwas machen. Also ganz wie das Thema, das wir vorher schon diskutiert haben. Der erste Schritt ist dort entscheidend, oder? Genau.
Aber das heisst, es ist schon auch nicht jetzt einfach präventiv für jeden, sondern auch im Fall, wo ich schon merke, irgendwo stehe ich an, ich merke, ich muss etwas ändern, dass auch ein erster Schritt kann sein, mal eben die Einleitung lesen und dann mal schauen, okay, welches Thema ist jetzt vielleicht da, wo mich am meisten betrifft, wo ich am meisten Hebel habe, das mal durchlesen und so wie eben das Buch auch verwenden, zum Schritt für Schritt daran arbeiten.
Genau, oder? Es ist ja wirklich ein Kompass, oder? Ein Kompass, wo einem mal aufzeigt, wo stehe ich und wo muss ich hergehen, oder? Als Ziel, das gesunde und erfüllte Leben, oder? Und das Ziel, wo man natürlich nie hundertprozentig erreicht, das bin ich mir bewusst, aber es soll ein Kompass sein, oder? Wo einem aufzeigt, wo habe ich die grössten Hebel, wo kann ich daran arbeiten, und wo sind dann meine persönlichen Voraussetzungen, oder? Und es ist wirklich, von der Bandbreite ist es eigentlich wie auch bei mir im 1:1 ist riesig gross, oder? Also von jungen bis älteren Leuten, von Leuten, die psychische Probleme haben, die körperlich vielleicht gewisse Sachen machen, spüren meine Spitzensportler. Also ich habe sehr, sehr viele Leute, die das Buch wirklich als wertvoll erachtet. Und wie gesagt, dann gibt es einfach Themen, die relevanter sind als andere, aber kann man genau die ansteuern, oder?
Mega spannend. Und ich kann für alle, die bis jetzt zugelassen haben und das selber mega spannend finden und das Gefühl haben, das Buch könnte für mich sein, habe ich natürlich am Anfang noch schnell mit dir einen Deal ausgehandelt. Und zwar ist es so, du kannst dich jetzt unterhalb von dem Video oder in den Shownotes oder auf der Webseite www.machtdisding.ch findest du den Link zum Newsletter von Mach Dein Ding. Und wer sich jetzt in den ersten 2 Wochen nach der Veröffentlichung von dem Podcast in Newsletter eintragt und die Verlosung, wo wir 3 von diesen Büchern verschenken. Also jetzt eintragen, wenn du Chance willst haben, eines von diesen Büchern zu gewinnen. Es lohnt sich auch sonst, den Newsletter zu abonnieren natürlich. Insofern macht das mega Sinn und danke dir vielmals, dass du da 3 Bücher für das zur Verfügung stellst. Und hey, die letzten Worte gehören dir. Merci vielmals, bist du da gewesen und hast du mit mir über deine Erfahrungen geredet. Was ist so abschliessend das, was du allen Zuhörerinnen würdest mit auf den Weg geben?
Ja, also zuerst einmal ein grosses Dankeschön dir, gell, dass ich da die Möglichkeit hatte, mit dir das spannende Gespräch zu führen. Wirklich cool gewesen, weiss ich sehr zu schätzen.
Sehr gern.
Mir liegen die Menschen sehr am Herzen. Und ich finde es mega wichtig, dass wir uns selber auch eine Priorität geben. Und zwar auf eine positive Art und Weise. Nicht auf eine egoistische, sondern auf eine positive Art und Weise. Also, dass jeder Mensch die Verantwortung für sein eigenes Leben darf in die Hand nehmen und sich selber zur Priorität machen und so auch wirklich schauen, dass es einem langfristig gut geht. Und zwar ganzheitlich gut. Und ich glaube, es ist in unserer Gesellschaft einfach wichtig, dass wir uns nachher zuerst einmal die Zeit und die Ruhe geben, um genauer herzuhören und wirklich sich das gönnen. Weil ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft ein grosses Hindernis, weil sehr vieles läuft, weil man sehr viel Ziel verfolgt, sehr viel auch Verpflichtungen hat. Aber sich wirklich zu sagen, hey, ich bin eine Priorität, es soll meine Gesundheit auch im Zentrum stehen und ich bin mir es wert. Ich bin mir es wert, um den Raum zu haben, um die Zeit zu haben und nachher ganz bewusst den ersten Schritt zu machen. So wie wir es im Interview jetzt besprochen haben, oder? Den ersten Schritt zu machen für sich selber, das liegt mir mega am Herzen, weil die kann nachher sehr, sehr schön entstehen, aber das muss man zulassen. Das wären meine abschliessenden Worte. Ja.
dem wollte ich gar nicht hinzufügen. Danke für den Mal, bist du da und hast deine Geschichte und dein Wissen mit uns geteilt und ganz viel Erfolg weiterhin. Ganz einen schönen Tag.
Ja, danke gleichfalls.
Danke, mach's gut. Wenn du zugelassen hast jetzt, bis jetzt, und das Gefühl gehabt hast, diese Folge könnte etwas für dich sein, oder auch für Kollegen von dir, dann schicke sie jetzt an 3 Kollegen von dir weiter, die ebenfalls von dem Inhalt können profitieren können, die vielleicht dann auch das Buch gewinnen können, die etwas aus dem rausziehen können. So kann der Podcast weiterwachsen. Du machst deinen Kollegen etwas Gutes. Alle profitieren. Danke vielmals. Danke dir, Timon, und einen schönen Tag. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Deis Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Dein Nico.